Unter diesem Motto stellt QS24 unter regelmäßigen Aussendungen eine Basismedizin dar, die auf den elementarsten Säulen basiert, die das Leben ausmachen. Reine Luft, sauberes Wasser und eine ausgewogene Ernährung. Diese drei Säulen des Lebens und der Gesundheit gehören nach unserer Auffassung in jegliche wissenschaftliche und medizinische Behandlung. Sie stellen aber auch die Grundlage eines gesunden Lebenswandels dar, auf dem alles weitere aufbaut und sollten daher in eine erfolgreiche Prävention mit einbezogen werden. QS24 ist es ein Ansinnen, mit diesen Staffeln umfassend zu informieren, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass wir trotz unserer Recherche und die Überprüfung der jeweiligen Inhalte keine Haftung übernehmen können. Die Sendungen stellen keine medizinische Beratung dar. Sollten Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt oder Therapeuten Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ihr QS24-Team.
Sie merken, dass ich manches nicht so erwähne, was da eigentlich hingehört. Ich erwähne jetzt die ganze Bindungstheorie nicht. Ich erwähne den ganzen Freud mit seinen Vorstellungen nicht und auch nicht, was viele andere da gut herausgearbeitet haben. Ich mache das absichtlich nicht und versuche, solche alten Theorien oder bestehenden Vorstellungen zu umschiffen, weil ich will ja, dass Sie was Neues denken. Und nicht nur die Bestätigung abholen, dass Hüther nun einer ist, der auch noch die Theorie vom inneren Kind bestätigt. Das hilft Ihnen nichts. Und dadurch mache ich da so eigenartige Bewegung um das Eigentliche herum, auch wohl wissend, dass eine einmal in die Welt gesetzte Vorstellung über die Zeit hinweg ihre Kraft verliert. Das mit dem inneren Kind zum Beispiel. Das, wenn dann jeder überall vom inneren Kind redet, ist das dann am Ende ein plattgelatschter Begriff. Und wenn ich dann sage, in uns ist am Anfang des Lebens alles da, und dann passiert es uns, ohne dass wir das wollen, dass wir das plötzlich, wir kommen in eine Situation, wo wir damit nichts anfangen können, da müssen wir es einwickeln, unterdrücken. Und da müsste ich sagen, und das ist jetzt strangulieren Sie Ihr inneres Kind. Ja, und das ist aber schöner, wenn ich sage, Sie müssen jetzt diesen Anteil in sich unterdrücken, der zum Beispiel, was Männern ja sehr häufig passiert, das eigene Körpergefühl betrifft. Sodass Sie am Ende gar kein Gefühl mehr haben für Ihre körperlichen Bedürfnisse. Dann können Sie als Mann richtig gut funktionieren. Ja, wenn Sie nicht mehr Rücksicht nehmen auf das, was Ihr Körper eigentlich bräuchte. Der könnte vielleicht viel besser gebrauchen, dass Sie Tango tanzen und nicht, dass Sie da irgendwelche schweren Steine schleppen, nur weil Sie da das blöde Haus bauen wollen. Und das möglichst noch selbst und billig. Also so, Männer sind besonders gefährdet, dass die etwas tun, was ihnen nicht gut tut. Nur um Bedeutung zu erlangen. Das will ich jetzt nicht ganz so sehr vertiefen. Auch dazu habe ich mir so meine Gedanken gemacht und es ist auch in ein Buch eingeflossen. Das heißt Männer, das schwache Geschlecht und sein Gehirn. Da steht eben drin, dass Männer leider kein zweites X-Chromosom haben. Und Zellen einer Frau, alle Körperzellen einer Frau haben X und Y, haben X und X, zwei X. Und auf dem X steht irrsinnig viel drauf. Das ist ein richtig wichtiges Ding. Und es gibt ja keine andere Chromosomaberration, so heißt es, also so eine Anomalie, wo einer überlebensfähig wäre mit nur einem Chromosom. Mit dreien geht's. Aber mit nur einem von einer geht nicht. Aber die Männer schickt die Natur mit nur einem X in die Welt. Das ist kurz vorm Freitod. Das heißt, das ahnt man ja, warum das so ist. Die Männer sind ziemlich überflüssig. Mit dem Ejakulat eines, mit einem einzigen Ejakulat eines Mannes kann man die gesamte nordamerikanische weibliche Bevölkerung zweimal befruchten. Das heißt, die meisten Männer braucht die Natur nicht. Und deshalb besteht auch die Aufgabe der Männer auch nicht in der Befruchtung. Sondern die Männer werden benutzt, indem sie mit so einem Handicap ausgestattet sind, müssen die es ja irgendwie schaffen, von den Frauen gemocht zu werden. Sonst kommen sie ja nicht zum Zuge. Und die Frauen dieser Welt haben eine eigenartige Form der Partnerwahl. Das hat man in großen Studien, David Bass heißt der Typ, der das gemacht hat, hat man gemessen, nach welchen Kriterien wählen sie ihren Partner aus. In allen Kulturen hat er die Frauen gefragt und da kommt raus, dass die Frauen sehr gerne einen Partner auswählen, der etwas besitzt. Das nennt man Social Status. Der muss irgendwas darstellen in der Gesellschaft. Entweder reich sein, viel Anerkennung, Bedeutung. Und das verführt die Männer dazu, sich Bedeutsamkeit zu verschaffen. So, das wird nun, das ist nur noch ein Seiteneffekt, der die Männer in so eine schwierige Situation bringt. Was sie eigentlich in die schwierige Situation bringt, ist der Umstand, dass sie nur ein X haben, dass sie dadurch eigentlich eine Fehlkonstruktion sind oder zumindest von der Natur ohne Ersatzrad in die Welt geschickt worden sind. Und deshalb kommt es dazu, und das wissen auch alle, die sich mit also Hebammen zum Beispiel, jede Hebamme weiß, dass es, wenn es Schwierigkeiten während der Schwangerschaft gibt, es immer die Jungs sind, die weggehen, Mädchen weniger. Es gibt eine statistische Erhebung, die zeigt, dass in der Zeit, wo in der DDR damals die Wende war, also 89, diese Wendewirren haben dazu geführt, dass signifikant weniger Jungs in den nächsten 2 Jahren geboren worden sind, weil die Frauen so verwirrt waren. Also weil der ganze Organismus so im Stress gewesen ist mit diesen ganzen politischen Veränderungen, dass unter diesen ungünstigeren intrauterinen Bedingungen ein Teil unserer männlichen Brüder die Welt nicht erblickt haben. Die sind abgegangen. Und da merkt man, dass die Männer sind in Wirklichkeit das schwache Geschlecht. Wenn es Frühgeburten sind, sind die Jungs häufiger weg. Wer Kinder aufgezogen hat, die Jungs lassen sich schlechter aufziehen als die Mädchen, weil die konstitutionell schwächer sind. Und weil sie konstitutionell schwächer sind, brauchen die Jungs mehr Halt. Und den suchen sie im Außen. Und da gucken schon immer im Raum umher und üben ihr Orientierungsvermögen und können dann, weil sie so immer gucken und nicht in die Gesichter, sondern eher, wo bin ich denn und kommt irgendwas. Deshalb kriegen sie auch ein stärkeres Orientierungsvermögen und dann können sie im Durchschnitt dann hinterher auch besser rückwärts einparken. Nicht vom Mars und nicht von der Venus, sondern die eigene Schwäche. Und das Orientierungsvermögen ist eine Voraussetzung dafür, dass die ein bisschen Halt kriegen. Und den meisten Halt verschaffen sich Männer natürlich, Jungs natürlich, indem sie sich an Vorbildern orientieren, die stark und kräftig sind. Deshalb mögen die Jungs immer diese Saurier oder früher die Panzer, heute noch die Feuerwehrautos und die Polizei. Da kriegen die so große Augen, weil alles, was stark ist, zieht die magisch an, weil sie denken, dass das Halt gibt. Und natürlich, wenn sie größer werden, ist das, was sie merken, was ihnen am meisten Halt gibt, der soziale Status. Wenn sie es schaffen, in ihrer Gruppe der Chef zu werden, ist das immer gut. Und das führt dazu, dass Männer die innewohnende Tendenz haben, sich selbstständig und viel mehr als die Frauen in den Vordergrund zu spielen, um bedeutsam zu sein. So war das über alle Generationen. Und jetzt fangen die Männer an zu verstehen, dass sie eigentlich missbraucht werden von der Gesellschaft. Weil sie das schwache Geschlecht sind, sind sie auch dauernd verführbar. Man kann sie benutzen, wenn es darum geht, auf den Mond zu fliegen. Wer meldet sich? Zuerst die Männer. Wenn es um irgendwelche furchtbaren Entdeckungsreisen im folgenden Jahrhundert oder in den Jahrhunderten vorher, wer hat es gemacht? Immer die Männer. Und weil sie gehofft haben, durch diesen Einsatz dann sozialen Status zu bekommen. So, und jetzt fangen die Männer an, das langsam zu verstehen, dass sie da irgendwie ein bisschen missbraucht werden. Immer die Scheißarbeit sollen sie immer machen. Und jetzt fangen die Männer an, diese Rollen abzulehnen und wollen diese alten Rollen nicht mehr spielen. Der dicke Max, der überall einen raushängen lässt. Und was passiert in diesem Augenblick? In diesem Augenblick kommt dann plötzlich eine Emanzipationsbewegung für die Frauen. Und jetzt versuchen die Frauen, diese Rollen der Männer zu übernehmen. Jetzt wollen die auch Führungskräfte werden und auch Extremsportarten durchführen und auch und halten das für Gleichberechtigung. Das ist spannend, was da im Augenblick abläuft. Weil es geht ja nicht darum, dass man die Rollen der anderen übernimmt, sondern dass man ein authentischer Mann und eine authentische Frau ist. Aber man wird doch keine authentische Frau dadurch, dass man all das macht, was die Männer machen. Ja, so, also wollte ich nur mal so am Rande. Und am Ende geht es auch nicht um die Emanzipation von Männern oder Frauen, es geht um die Emanzipation von uns selbst als Mensch. Das ist die eigentliche Aufgabe, die wir haben. In Gestalt von Männern und Frauen, meinetwegen. Aber zunächst die Emanzipationsbewegung, die wir im Augenblick erleben, ist eine Emanzipationsbewegung, wo wir uns als Menschen über diese letzten 10.000 Jahre immer mehr befreit haben von Zwängen, die uns gezwungen haben, irgendwas Bestimmtes zu machen. So, das heißt, es ist eigentlich eine riesige Befreiungsbewegung von Not und Elend, von Hunger und Qual und Krankheiten, jetzt sogar schon eine ganze Zeit von Kriegen. Und jetzt auch noch von den Hierarchien. Und da muss man sagen, das ist toll, wenn wir uns von irgendwas befreien, aber man müsste dann auch lernen, mit dieser Freiheit umzugehen. Ja, wenn es auf einmal so lange Hunger herrscht, brauche ich keine innere Einstellung, die mir sagt, ich fresse nicht so viel, wie reinpasst. Ja, wenn ich die aber nicht entwickelt habe, diese Einstellung, dass ich nicht alles esse, was mir angeboten wird, dann fresse ich das alles und dann werde ich immer fetter. Das wird dann auch nicht besser dadurch, dass irgendwelche Ärzte kommen und sagen, es ist eine Stoffwechselstörung. Irgendwie muss es ja reingekommen sein. Naja, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Sie? Also wir haben unendlich viele Rezepte, Methoden, Techniken und Programme, um etwas, was uns als richtig erscheint, umzusetzen. Aber wir sind absolut grottenschlecht, wenn es um die Frage geht, was könnte denn dazu führen, dass die Menschen, die durch so ein Programm gehen, das überhaupt wollen, was da umgesetzt werden soll. Und hirntechnisch kann ich sagen, wenn Sie das nicht hingekriegt haben, dass der das will, brauchen Sie, können Sie das ganze Programm in die Tonne hauen. Und das heißt, wir geben irrsinnig viel Geld aus für Programme, die wirkungslos sind, weil es uns nicht gelingt, Menschen in eine Situation zu bringen, dass die das auch wollen. Das Intentionalität nennt man das. Diese Intentionalität herzustellen, ist das Wichtigste, worum es geht. Es ist das Einzige, wo wir da arbeiten, wenn wir mit solchen Teams arbeiten. Es geht nur um diese Frage, wie kriegen wir das hin, dass die das alle wollen. Und zwar nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen. Deshalb nenne ich das auch ein Anliegen, weil das Anliegen ist immer emotional aufgeladen. Das will man nicht nur mit dem Kopf, das will man auch mit dem ganzen Herzen. Und da muss man im Einzelnen gucken. Also es geht natürlich nicht, wenn man jetzt die Mitarbeiter fragt, warum machst du denn diesen Job überhaupt? Da werden 90% sagen, weil ich Geld verdienen muss. Das ist kein Anliegen. Also kein gemeinsames. Kann es auch nicht sein. Also müsste man was suchen, was sie alle gemeinsam wollen. Ich weiß jetzt nicht, was in der Psychiatrie relevant wäre, aber das kann nicht so schwer sein, dort etwas zu finden, was die alle wollen. Einen relativ schwierigen Fall hatte ich kürzlich. Das war ein Hersteller von Leichtbauflugzeugen. Also irgendwelche Flugzeuge, die so leicht sind, dass man da alleine drin durch die Luft fliegen kann. Und die haben guten Absatz, die stehen aber jetzt vor der Frage, wie sie weitermachen sollen, weil sie sicher sind, dass in ein paar Jahren das ebenso verpönt ist, mit einem Ultraleichtflugzeug durch die Luft zu fliegen, wie mit einem SUV durch die Stadt zu fahren. Und deshalb geht ihnen der Markt kaputt und großartig, der war so weitsichtig, dass der jetzt schon darüber nachdachte, wie er etwas machen könnte. Der kann durchaus noch 10 Jahre mit seinen Dingern da Geld verdienen, aber dann ist Ende. Und dann haben wir darüber nachgedacht, was denn jetzt, wie das gehen könnte und wie er die Kurve kriegt. Und das will ich jetzt nicht im Einzelnen alles, das nützt auch nichts, dass ich das mit ihm denke. Er muss das mit seinen Leuten durchsprechen. Und die sind dann auf eine großartige Idee gekommen, die hat er mir kürzlich durchgegeben. Sie wollen neben der Halle für die Fertigung der Leichtflugzeuge noch eine zweite leerstehende Halle benutzen, um Schulabbrechern, vor allen Dingen Jungs, die Möglichkeit zu geben, zu lernen, wie man Flugzeuge baut. Oder Fluggeräte oder Drohnen oder was auch immer. Sodass der dann so eine Gruppe von 10 bis 20 jungen Leuten, der Betrieb liegt auf dem Dorf, die kann er dort auch ganz gut unterbringen. Die Firma nimmt 20 junge Leute unter die Fittiche und hilft denen, Ultraleichtflugzeuge zu bauen. Oder Drohnen oder was auch immer. Das ist im Grunde, und es geht nicht um den Verkauf dieser Flugzeuge, es ist eine sozialpädagogische Maßnahme. Das ist also, er hilft dem Jugendamt, Gelder zu sparen, weil das, was er da tut, dazu führt, dass die jungen Leute wieder Lust auf irgendwas kriegen. Und weil die endlich nicht als Sozialfälle behandelt werden, die zu blöd für eine Beschulung sind, sondern weil die endlich mal was kriegen, wo sie in ihrem Element sind. Und die werden in kürzester Zeit, wenn der das macht, werden die sich auch das wieder aneignen, was sie in der Schule immer verweigert haben, Intentionalität. Die kommt aber nicht durch Drücken und Schieben, sondern dass man ihnen etwas bietet, wo sie selbst die Erfahrung machen, dass ihnen das hilft. Ja, und dann ahnt man jetzt, wie das weitergeht. Man kriegt heutzutage in Deutschland für einen Jugendlichen, den man dem Sozialamt abnimmt, ich glaube im Monat 2000 Euro. Wenn der 20 Jugendliche nimmt, ja, Sie können selber rechnen, der verdient mit den Jugendlichen viel mehr als mit den Flugzeugen. Das heißt, die Geschäftsgrundlage ist, also die ökonomische Grundlage ist weiter sogar noch auf, die wächst, aber er muss keine Flugzeuge mehr herstellen. Das ist, finde ich, einfach nur grandios.
Und Sinnhaftigkeit.
Ja? Und auf einmal kriegt die ganze Firma eine Sinnhaftigkeit. Das war ja das, weshalb das entstanden ist. Auf einmal haben alle Mitarbeiter gesagt, wow, das wäre ja geil. Wenn wir nicht mehr Flugzeuge herstellen können, sondern jungen Interessierte oder junge Menschen dafür interessieren können, wie man das baut. Und das ist ja schon was Besonderes, Gelegenheit zu bekommen, nachdem man als Schulabbrecher und Versager durch so und so viele Institutionen geschickt worden ist, wenn man plötzlich gesagt kriegt, du könntest hier Flugzeuge bauen, Drohnen, ganz neue Modelle, ja, mit den anderen gemeinsam. So, und da merken Sie, wie es geht. Ja. Es gibt Gruppen, wo es extrem schwer ist, ein gemeinsames Anliegen herauszuarbeiten. Das kann ich aus meiner Erfahrung nur so formulieren. Und der schwerste Brocken sind Lehrer. Also ein Lehrerteam scheint außerstande zu sein, sich darauf zu einigen, warum sie jeden Tag gemeinsam in die Schule zu gehen. In die Schule gehen. Finden kein gemeinsames Anliegen. Das ist auch für irgendwas bezeichnend. Ich bin noch auf der Suche, warum das so ist. Aber es ist ja auch erstaunlich, dasselbe Phänomen haben wir ja, dass wenn in einer Schule hier in Zürich ein Modell gefunden wird, wie das exzellent funktioniert und wo die Schüler gerne hingehen, dann hat man 500 Meter weiter eine andere Schule, die übernehmen aber absolut nichts von dem, was die da hingekriegt haben. Das ist also irgendwie das pervers. Da lernt man nicht voneinander, sondern da grenzt man sich noch mehr ab und sagt, die machen es auch sowieso. Das ist ja hier eine, was weiß ich was für Schule und die können das, wir können das sowieso nicht. Und da gibt es tausend Gründe, weshalb man das nicht macht. Und dabei wäre es total einfach, das Grundprinzip dort zu übernehmen und bei sich selbst auch zu implementieren. Das scheint aber gegen die Natur eines Lehrerdaseins zu sein. Diese Lehrer sind ja auch wenig kollegial, das sind ja alles Einzelkämpfer. Wenn man fragt, wie geht es denn bei euch im Lehrerzimmer zu, wenn wir alle Pause haben? Nix. Jeder versucht, den anderen zu erzählen, dass er es gut hinkriegt. Das ist Trauerspiel. Der Impuls, den wir dann haben, wenn so ein Fehlverhalten vorliegt, ist, dass wir das korrigieren wollen. Und dann machen wir Trainings, dass das aufhört und dass der nicht mehr so rumzappelt oder geben den Pillen, dass das aufhört. Und man könnte es auch umdrehen. Wenn man aus der Perspektive des Kindes wäre das Beste, was ihm passieren könnte, wenn der jetzt mal für ein halbes Jahr so viel Gelegenheit bekommt, dass er sich dauernd nur noch bewegen kann, dass der das einfach mal zu Ende bringt. Das muss ja ein Bedürfnis sein, da so rumzuzappeln. Und dann lassen Sie ihn einfach mal zappeln. Und wenn der ein halbes Jahr Schule verpasst, ist doch auch nicht weiter schlimm. Dafür kann er hinterher alles wieder aufholen, weil er wieder normal ist. Oder weil er diese, nennen wir es mal, diese Angewohnheit, oder man könnte auch sagen, vielleicht ist das Zappeln auch eine Bewältigungsstrategie, die er aus irgendwelchen Gründen da einsetzt, weil er das dann nicht mehr braucht. So, und so könnte man jetzt weitergehen, wenn Kinder durch auffälliges Verhalten die Aufmerksamkeit von Erwachsenen bekommen und die das immer weiter treiben und immer auffälliger werden, um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, dann haben die kein Aufmerksamkeitsdefizit, sondern kriegen die nicht genug Aufmerksamkeit. Und dann müsste man einfach mal eine Gelegenheit schaffen, wo die das Gefühl haben, dass sie gesehen werden. Wir haben ja, das ist so eine meiner traumatischen Erfahrungen. Ich habe mal eine Zeit lang Jungs angeboten, die ADHS diagnostiziert waren, einen Sommer auf einer Alm zu verbringen. Und das hieß, lieber einen Sommer lang auf der Alm, als ein Leben lang auf Ritalin. Und das haben wir auch hingekriegt, 2 Jahre, und das war ziemlich gut in Österreich, also auch in der Schweiz. Und bis uns dann hier in der Schweiz, und dann ist das so, die gehen da hoch auf die Alm, die sind total bekloppt, schmeißen sich mit Kuhscheiße und die ersten 3 Tage sind eine Katastrophe, da kriegt man überhaupt nichts hin. Und auf einmal regulieren die sich selbst. Auf einmal fangen die an, mit dem Mist aufzuhören, dann sitzen die am Lagerfeuer, erzählen sich Geschichten, singen Lieder zusammen und der eine wird dann auf einmal, weil ihm das so interessiert, zum Fremdenführer und führt dann vorbeikommende Touristen durch die Gegend und zeigt ihnen die Blumen, die er alle kennt. Ja, und die anderen machen die Wege wieder ordentlich sauber, nachdem da am Platzregen runtergekommen ist. Also habe ich die Welt nicht mehr wiedererkannt. Tolle Typen. Dann müssen sie anschließend wieder zurück in ihr altes System und dann werden sie wieder so blöd angeguckt und es wird vor allen Dingen so geguckt, das kann doch sowieso nicht gegangen sein. Ja, Ergebnis, halbes Jahr höchstens, dann sind sie wieder umgefallen, wenn nicht die Eltern es irgendwie hingekriegt haben, den ungünstigen Einfluss der Schule zu unterbinden oder auszugleichen. Und weshalb ich das nur jetzt noch kurz erwähne, wir mussten das Programm einstellen, weil uns hier in der Schweiz ein Jugendhelfer, ein hochqualifizierter Sozialarbeiter und weiß nicht, wie die heißen, Jugendpädagoge oder sowas, der solche Freizeiten immer gemacht hat, der uns von dem Schweizer Verband der Jugendpädagogen empfohlen worden ist, auch eine solche Gruppe auf so einer Alm geleitet hat. Und dann ist anschließend rausgekommen, dass der pädophil war. Seit 20 Jahren. Und er hat seit 20 Jahren immer diese Gelegenheiten benutzt, um diese kleinen Jungs ins Bett zu nehmen. Und hat von unseren auch einen mitgenommen. Und das hat mich fast den Ruf gekostet. Weil dann hieß es nicht mehr, lieber einen Sommer lang auf die Alm, als ein Leben lang auf Ritalin. Da hieß es, einen Sommer lang auf die Alm zum Missbrauch. Das war richtig. Das sind die auf einmal sehr, das geht sehr unterhalb der Gürtellinie dann weiter. Weil da gibt es ja ziemlich viele, die kein Interesse daran haben, dass solche Programme laufen. Und dann haben wir das auch eingestellt, weil ich bis heute noch keinen Weg gefunden habe, wie man solche pädophilen Leute erkennt. Ich habe mir den ja auch angeguckt. Das war ein toller Typ. Ich könnte bis heute noch nicht sagen, was ich den hätte fragen müssen, dass ich rauskriege, dass der pädophil ist. Und ich habe auch mit dem Jungen geredet, den er damit ins Bett genommen hat. Und er hat mir gesagt, er hätte noch nie einen Erwachsenen, einen Mann gehabt, der ihm das Gefühl gegeben hat, dass er so gut ist. Und der mit ihm im Schlamm gespielt hat und ihm aber auch Mathe erklärt hat. Das können die. Und wenn die das können, dann wird es gefährlich. Und dann muss man wieder fragen, wenn dieser Junge aber eine andere männliche Bezugsperson kennengelernt hätte, die auch wahnsinnig toll mit ihm im Schlamm spielt und ihm zeigt, wie Mathe geht, dann wäre er immun gewesen gegen die Verführung dieses Pädophilen.